Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Sina und Melanie Serret und wir freuen uns, dass du da bist.
Du hörst hier unseren Podcast Wunderheilung und Zuckerkugel. Der Podcast über Osteopathie und Homöopathie. So, und da sind wir in unserer fünften Folge. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
In dieser Folge fangen wir wieder mit einer Frage an, die uns neulich von einer Bekannten gestellt wurde. Und zwar geht die Frage an Melanie. Die Bekannte hat uns gefragt, was Melanie eigentlich genau damit meint, wenn sie von der Sepia-Frau oder der Pulsatilla-Frau spricht und wenn sie Sätze sagt wie, das ist typisch für Pulsatilla. Ja, Melanie, was meinst du genau mit solchen Sätzen?
Ja, das erkläre ich sehr gerne. Also wenn ich von einem homöopathischen Arzneimittel spreche, dann spreche ich immer von einem Menschen, zu dem dieses Mittel passt. Also in dem Fall die Pulsatilla-Frau zum Beispiel ist eine Frau, die viele Symptome, die dem Arzneimittelbild von Pulsatilla entsprechen, hat. Also das ist zum Beispiel bei Pulsatilla die große Anhänglichkeit, die Bedürftigkeit, sehr weiche Frauen, die einfach viel Bestätigung brauchen, die sich sehr abhängig fühlen und immer jemanden brauchen, der da ist und denen es so ein bisschen an Eigenverantwortung fehlt. Das ist auch so ihre große Not. Die haben aber auch zum Beispiel körperliche Symptome wie so einen weißlich-gelben Ausfluss beim Schnupfen, um jetzt auch mal ein körperliches Symptom zu nennen, oder eben eine starke Verschlechterung, wenn sie in einem geschlossenen Raum sind, und eine große Verbesserung, wenn frische Luft reingelassen wird. Das sind jetzt mal so ein paar Beispiele für Symptome dieses Mittelbildes. Da gibt es noch sehr, sehr viele. Und so eine homöopathische Erstanamnese bei mir dauert 2 Stunden, weil ich so viele Symptome wie möglich von jemandem erfahren möchte. Das sind natürlich die körperlichen, wegen der die meisten Menschen erstmal kommen. Das sind aber viel wichtiger noch die psychischen Symptome und was tut einem Menschen gut und was nicht. Und das ist ja für jeden Menschen ganz unterschiedlich, ganz individuell. Und je mehr Arzneimittelbilder ich kenne, also je mehr homöopathische Mittel und ihre Wirkung ich kenne, desto besser kann ich diese Symptome einordnen und desto besser kann ich gucken, welches Mittel passt denn zu diesem Menschen mit seiner Geschichte, mit all dem, was er erlebt hat und mit seinen Symptomen. Genau. Also ich verschreibe ja nie wegen eines Symptoms ein homöopathisches Mittel, sondern ich gucke immer die Gesamtheit der Symptome an und welches Mittel ist diesem Symptom am ähnlichsten. Ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen klarer machen. Wenn da von euch noch jemand eine Frage hat, dann stell die gerne noch.
Immer her damit.
Immer her damit.
Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema unserer Folge. Das ist der Kaiserschnitt.
Ja, aus dem Bauch heraus.
Genau. Jedes dritte Baby kommt per Kaiserschnitt auf die Welt. 1991 waren es noch 15,3%. 2001 waren es 22% und 2021 30,9%. Die Tendenz ist nach wie vor steigend. Ein Kaiserschnitt ist dann nötig, wenn das Leben von Mutter oder Kind durch eine vaginale Geburt bedroht wäre. Ein Kaiserschnitt kann lebensrettend sein, es kann aber auch ein unnötiger Eingriff sein. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind 10-15% der operativen Entbindungen medizinisch notwendig. Das bedeutet, dass ein Großteil der medizinischen Entbindungen nicht notwendig sind. Und das finden wir wirklich sehr alarmierend und wir finden, dass darüber gesprochen werden muss. Ja, es gibt ungeplante und geplante Kaiserschnitte und ich spreche jetzt erstmal über die ungeplanten Kaiserschnitte. Die finden statt, wenn die Geburt schon begonnen hat, wenn es zum Beispiel zu einem sehr langen Geburtsverlauf gekommen ist oder zu einem Geburtsstillstand, wenn die Herztöne des Kindes runtergegangen sind oder die Sauerstoffversorgung des Kindes unterbrochen ist, das Kind unter Sauerstoffmangel leidet, wenn es bei der Mutter zu sehr, sehr starken Schmerzen kommt oder der Erschöpfungszustand der Mutter so hoch ist, dass sie einfach keine Bereitschaft mehr hat, die Geburt weiterhin fortzusetzen. Es kann auch zu einem Kaiserschnitt kommen, wenn es zu Blutungen gekommen ist und das muss ich leider auch erwähnen, bei einem Mangel an Geduld der geburtshelfenden Person. Es kommt nämlich oft zu einem zu schnellen Einsatz von Wehenmitteln und die verändern die Geburt auf unnatürliche Art und Weise und führen dazu, dass ein Kaiserschnitt nötig wird, der vielleicht ohne diese Wehenmittel und mit mehr Zeit hätte vermieden werden können. Der ungeplante Kaiserschnitt findet unter Vollnarkose statt. Das ist ja unter Umständen auch ein Notkaiserschnitt. Dieser Situation ist oft eine stressige Zeit vorausgegangen. Wenn es zu einem Geburtsstillstand oder einer sehr langen Geburt gekommen ist, dann finde ich, kann man sich das gut vorstellen. Das Kind wird nach dem Kaiserschnitt, nach der Operation meistens direkt abgenabelt und abgesaugt. Dazu sage ich später noch was. Es werden oft im Anschluss direkt Tests durchgeführt und je nach Zustand des Kindes wird das Kind sofort ärztlich versorgt und auch die Mutter wird ärztlich versorgt. Und das ist wichtig zu wissen, denn der Kontakt von Mutter und Kind wird meistens erstmal nicht direkt hergestellt. Dann komme ich jetzt zu den geplanten Kaiserschnitten. Die werden in zwei Kategorien eingeteilt, nämlich einmal in die Kategorie der absoluten Indikationen. Das bedeutet, dass eine vaginale Geburt ausgeschlossen ist, und relative Indikationen. Da wäre eine vaginale Geburt möglich, aber das Risiko, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, ist relativ hoch. Bei den absoluten Indikationen geht es zum Beispiel um die Erkrankung der Mutter oder des Kindes, die eine vaginale Geburt unmöglich machen würden, wenn das Kind in der Querlage liegt, bei einem Missverhältnis vom Becken und dem kindlichen Kopf und auch bei einer Plazenta previa. Das bedeutet, dass die Plazenta vor dem Muttermund liegt und den Weg versperrt. Zu relativen Indikationen gehört zum Beispiel eine Mehrlingsgeburt, Frühgeburten, ein Kaiserschnitt, der schon vorher stattgefunden hat, bei einer früheren Schwangerschaft, und eventuell auch eine Beckenendlage. Und dazu kann ich sagen, dass ich unseren Sohn mit Beckenendlage vaginal entbunden habe, aber die Zeit in der Schwangerschaft und die Besuche bei der Gynäkologin und der damals dort noch arbeitenden Hebamme waren echt nicht schön. Denn die Hebamme hat uns wirklich bei jedem Besuch dazu geraten, schon mal einen Termin für einen Kaiserschnitt zu machen. Die hat mir wahnsinnige Angst gemacht oder uns und hat gesagt, es müsste ein Kaiserschnitt gemacht werden. Das wäre ein Notfall. Wenn die Fruchtblase vorher platzt, dann müsste ich auf jeden Fall sofort als Notfall ins Krankenhaus und dürfte nur im Vierfüßlerstand zum Krankenhaus transportiert werden. Und ich könnte unter keinen Umständen dieses Kind vaginal entbinden. Und es hat mich wirklich stark unter Druck gesetzt. Daran kann ich mich wirklich noch gut erinnern. Und wir haben, bevor unser Sohn geboren wurde, einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und da haben wir unsere Sorgen nochmal angesprochen und haben gesagt, also wir haben echt Angst, dass das nicht auf natürlichem Wege funktioniert. Und uns wurde gesagt, wir müssen einen Kaiserschnitt machen und kommen wir da irgendwie drumherum. Und die Hebamme, die da gearbeitet hat, die hat uns die Sorgen total genommen. Die hat gesagt, es ist oft ganz unkompliziert und man muss sich darum kümmern, dass man in einer guten Umgebung das Kind bekommt. Das sollte man ja sowieso machen. Aber gerade auch bei Beckenendlagen gibt es in Berlin einige Kliniken, die darauf spezialisiert sind. Und natürlich auch in anderen Städten. Aber wir haben uns hier in Berlin natürlich damit beschäftigt. Und diese Kliniken schreiben wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Es gibt bei Beckenendlagen geborenen Kindern einige Sachen, auf die geachtet werden müssen und einige Situationen, die passieren können. Da müssen die geburtshelfenden Personen gut ausgebildet sein und Bescheid wissen. Und dann ist es ganz oft so, dass es ohne Kaiserschnitt wunderbar funktioniert, und so war es auch bei uns. Und ich möchte jede Frau, die ein Kind in Beckenendlage in ihrem Bauch trägt, dazu ermutigen, sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen durch angstmachende Kaiserschnittaufrufe, sondern ganz im Gegenteil, den Weg der natürlichen Geburt zu versuchen. Ja, im Gegensatz zum ungeplanten Kaiserschnitt findet der geplante Kaiserschnitt mit PDA statt. Und der Vorteil dieser PDA ist, dass die Mutter wach ist und sozusagen mehr dabei ist und dass der Kontakt zum Kind direkt danach hergestellt werden kann. Was auch ein Vorteil ist, finde ich, dass die zweite Person, je nachdem wer das ist, da meistens dabei sein kann und dadurch der Moment viel bewusster erlebt werden kann. Ein geplanter Kaiserschnitt findet meistens eine Woche vor dem errechneten Termin statt. Und wenn es aber medizinisch okay ist und es soweit alles in Ordnung ist, dann sollte dem Kind so viel Zeit wie möglich gelassen werden. Es gibt viele Kliniken, Da kann im Vorfeld besprochen werden, dass gewartet wird, bis die Wehen begonnen haben. Das hat in jedem Fall Vorteile, denn das Kind kann dann das Startsignal geben und ist somit schon bereit, geboren zu werden. Dann möchte ich jetzt noch was zu den Wunschkaiserschnitten sagen. Das sind auch geplante Kaiserschnitte und Wunschkaiserschnitte sind mittlerweile bei 6-7% auch mit einer steigenden Tendenz. Beim Wunschkaiserschnitt gibt es vielschichtige Gründe, warum der durchgeführt werden soll. Also es geht da oft um eine bessere Planbarkeit. Einige Frauen haben so starke Angst vor Geburtsverletzungen, dass sie sich lieber für einen Wunschkaiserschnitt entscheiden. Und einige Frauen möchten auch einen unkontrollierbaren körperlichen Vorgang kontrollierbar machen und denken, dass dann der Wunschkaiserschnitt der beste Weg ist. An dieser Stelle möchte ich Wolf Lütje zitieren. Das ist der Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe am Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Hamburg. Und der ist in einem Artikel über den leichtfertigen Umgang mit geplanten Kaiserschnitten zu Wort gekommen und hat gesagt: Stellen Sie sich vor, Sie wohnen im zweiten Stock eines Hauses und schlafen. Plötzlich reißt Sie jemand aus dem Bett und schmeißt Sie aus dem Fenster in einen Pool. Sie werden nach Luft schnappen und irgendwie klarkommen. So ist für Kinder eine geplante Kaiserschnittgeburt. Ja, es ist so, dass mit dem geplanten Kaiserschnitt teilweise sehr leichtfertig umgegangen wird und das finde ich wirklich alarmierend. Es ist auch so, dass in den Kliniken teilweise immer weniger geburtshelfende Personen arbeiten und teilweise in Kliniken es ja gar keine Geburtshilfestationen mehr gibt, was natürlich schrecklich ist. Und das die Familien teilweise in eine wahnsinnige Not bringt, was ich auch verstehe. Aber trotz allem finde ich, der Umgang mit dem geplanten Kaiserschnitt sollte wirklich viel, viel achtsamer wieder werden und ganz bewusst getroffen werden. Es gibt natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Indikationen, wo es nicht anders möglich ist und von denen spreche ich hier natürlich nicht. Jetzt möchte ich zu den möglichen Folgen in körperlicher Hinsicht bei Mutter und Kind kommen nach einem Kaiserschnitt. Also erstmal bei der Mutter ist ein Kaiserschnitt eine große Bauchoperation. Das finde ich muss klar sein, denn es ist natürlich mittlerweile ein Routineeingriff, wird oft gemacht, aber trotz allem ist es eine große Bauchoperation, die auch Symptome nach sich ziehen kann, wie starke Nahtschmerzen, wie Nahteiterungen, Blutungen durch Gefäßverletzungen. Es kann zu Thrombosen kommen im Anschluss, zur Lungenembolie, zum Herz-Kreislauf-Versagen und zur ungewollten Sterilität, die wahrscheinlich durch postoperative Verwachsung im Bauchraum begründet werden kann. Was auch relativ hoch ist, sind Risiken für folgende Schwangerschaften. Beim Kind auf der körperlichen Seite ist es so, dass die Wehen sehr wichtig sind, denn die bedeuten für das Kind Stress und Stimulation in gleichem Maße. Also die fehlen beim Kaiserschnitt und Wehen sorgen eben dafür, dass im kindlichen Körper Hormone ausgeschüttet werden, die die Anpassung an die Außenwelt erleichtern und die für die Anpassung an die Außenwelt sehr wichtig sind. Also das Kind kommt von einer flüssigen, weichen und warmen Umgebung auf die Erdumgebung und ist von jetzt auf gleich der Schwerkraft ausgesetzt, was ein wirklich krasser Unterschied ist. Und diese Hormone, die durch die Wehen ausgeschüttet werden, sind in diesem Fall sehr wichtig. Und bei geplanten Kaiserschnitten zum Beispiel, die stattfinden, ohne dass vorher Wehen begonnen haben, fehlt diese Situation. Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, haben oft auch Schwierigkeiten mit der Atmung. Das kann damit zu tun haben, dass der Druck der Wehen, den ich eben angesprochen habe, fehlt und dass auch die Enge im Geburtskanal fehlt. Und wenn diese Enge fehlt und der Druck auf den Kopf und auf den Brustkorb fehlt, dann fehlt eben auch der Druck, der nötig ist, um die Fruchtwasserflüssigkeit aus der Lunge zu drücken, damit Luft eingeatmet werden kann. Also der Druck im Geburtskanal auf den Oberkörper des Kindes führt dazu, dass die Lunge zusammengedrückt wird. Das Fruchtwasser, was sich innerhalb der Schwangerschaft in der Lunge befindet, wird rausgedrückt und Luft kann eingeatmet werden. Und das ist auch der Grund, warum Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, meistens direkt danach abgesaugt werden müssen, denn die haben eben noch Wasser in der Lunge und dann ist die Atmung nicht möglich. Also was ein Kaiserschnitt in jedem Fall ist, ist ein plötzliches Ereignis für das Kind und oft auch für die Mutter. Ich habe ja schon erwähnt, dass oft die Wehen abgewartet werden und damit das Kind das Startsignal gegeben hat. Dennoch ist ein Kaiserschnitt, auch wenn er geplant ist für das Kind, eine plötzliche Veränderung, die oft mit viel Stress verbunden ist. Also ein Kaiserschnitt geht sehr schnell. Die Zeit, die vergeht von dem Schnitt in die Gebärmutter, bis das Kind draußen ist, dauert oft weniger als eine Minute. Und das kann man sich gut vorstellen, finde ich. Das Kind landet ganz plötzlich in kalter Luft, hat Hände an sich, die das Kind ziemlich stark festhalten. Also Kinder, die aus dem Bauch rausgeholt werden, sind glitschig und deswegen ist ein hoher Druck nötig. Das Kind wird oft abgesaugt. Es wird direkt nach dem Kaiserschnitt untersucht, getestet. Es ist helles Licht. Die Berührungen sind oft sehr unpersönlich und relativ hastig. Und es geht bei Kaiserschnittgeborenen Personen oft auch um ein Eindringen in den eigenen Raum. Also es dringt jemand ein in einen Raum, in dem man bis jetzt nur alleine war. Und das Thema von Kaiserschnittgeborenen Kindern ist ganz oft Grenzüberschreitung. Dann komme ich jetzt zur osteopathischen Anamnese und zu Auffälligkeiten während der osteopathischen Untersuchung. Also es ist so, dass aus osteopathischer Sicht die Wehen und der damit verbundene Druck auf den Kopf und auf den Brustkorb des Kindes und die anschließende Entfaltung sehr wichtig ist. Beim Kaiserschnitt sind diese eben genannten Parameter verändert oder vor allen Dingen beim geplanten Kaiserschnitt, wo nicht abgewartet wird, dass die Wehen angefangen haben, sind diese Parameter verändert und das kann verschiedene Symptome machen. Es kann zum Beispiel sein, dass Kinder keine Berührung am Kopf mögen oder eben auch keine Mützen auf dem Kopf. Also Eltern erzählen oft, es ist ein Drama, den Kindern eine Mütze aufzuziehen und das kann genau mit dem Kaiserschnitt zu tun haben. Oder es passiert eben das Gegenteil, dass Kinder starken Druck am Kopf suchen und da erzählen Eltern teilweise, dass die Kinder ihren Kopf gegen Kissen drücken oder wenn die auf dem Bett liegen, den Kopf die ganze Zeit so stark auf die Matratze drücken. Und das kann eben auch ein Grund dafür sein, dass Kinder nach einer Kaiserschnittentbindung versuchen, diesen starken Druck, der noch auf dem Kopf lastet, auszugleichen. Manche Menschen denken, dass der Kaiserschnitt schonender für den kindlichen Kopf ist, weil er nicht durch das Becken durch muss, aber das ist nicht so. Die Öffnung, durch die das Kind geholt wird, ist relativ klein. Es wird von ärztlicher Seite mit sehr festem Griff und festem Druck gearbeitet, denn Kinder, die aus der Gebärmutter geholt werden, die sitzen da teilweise sehr fest drin und sind vor allen Dingen relativ glitschig. Es muss relativ schnell gehen und der Druck, der da angewendet werden muss, um das Kind rauszuholen, ist relativ hoch. Also es ist teilweise messbar höher als der Druck der natürlichen Wehen. Und die Kinder werden oft am Kopf bzw. an der Halswirbelsäule fest angefasst und rausgezogen. Und dann kommt es eben zu diesen Spannungssymptomatiken im Brustkorb, im Schulterbereich. Und es kann auch zu einer Symmetriestörung in der Halswirbelsäule kommen. Das bedeutet, dass die Muskelverspannungen in der Halswirbelsäule auf einer Seite stärker sind als auf der anderen. Und dann kann es in der Folge zum Beispiel zu Stillschwierigkeiten kommen, weil die Halswirbelsäulenmuskulatur maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie der Kiefer funktioniert. Und wenn der Kiefer auf einer Seite eine Festigkeit hat, dann funktioniert der Saugmechanismus teilweise nicht mehr richtig. Und zu den Muskelverspannungen, die durch den Zug, durch das Personal im Krankenhaus entstanden sind, muss ich auch noch sagen, dass es ja bei ungeplanten Kaiserschnitten oft schon vorher zu einem richtigen Druck auf die Halswirbelsäule gekommen ist. Dadurch, dass es zu einem Geburtsstillstand oder einer sehr langen Geburt gekommen ist, ist das Kind schon einige Zeit im Geburtskanal und hat diesen Druck der Wehen erfahren und es ging irgendwie nicht weiter. Und dann kommt es zu einer Stauchung und daran angeschlossen wird dann der Zug der Kaiserschnittgeburt. Und dann ist die Halswirbelsäule erst in einem starken Druck, dann in einem starken Zug. Und diesen ganzen Zustand kann man in jedem Fall als Schock bezeichnen. Also es ist so, dass das Kind die Wehen initiiert. Und man kann sagen, dass das Kind beim Kaiserschnitt überrascht von seiner eigenen Geburt ist. Und das ist gleichzusetzen mit einer Schocksituation. Ja, dieses Schockmuster oder das sogenannte Schockmuster, das tritt in einigen Fällen nach einem Kaiserschnitt auf und dann kann es eben zu zusätzlichen Schwierigkeiten kommen. Und das könnte sein, dass die Kinder sehr oft schlecht schlafen, überhaupt nicht zur Ruhe kommen, dass Kinder sehr viel und sehr lange schreien und dadurch versuchen, diesen enormen Druck, der immer noch auf ihrem Körper lastet, loszuwerden. Kaiserschnittgeborene Kinder, die sich im Schock befinden oder im Schockmuster befinden, sind auch oft sehr, sehr schreckhaft. Das Stillen kann schwierig sein wegen dieser angespannten Muskeln. Und was Eltern oft erzählen, ist, dass beim Beginn einer Berührung das Kind sich so steif macht und total verkrampft. Also Eltern erzählen dann, wenn ich mein Kind hochnehme, dann versteift sich oder verkrampft sich das so doll. Und das hat oft auch mit dieser extremen Spannung zu tun. Und oft nach Kaiserschnitten kommt es auch zu Verdauungsstörungen und kolikartigen Beschwerden. Es gibt auch Auffälligkeiten, auch noch Jahre nach dem Kaiserschnitt, wenn die Person nicht behandelt wurde. Es sind oft sehr unruhige Kinder, die schreckhaft sind bei plötzlichen Bewegungen und plötzlichen Geräuschen. Es sind oft ängstliche Kinder, in sich gekehrte Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich auf neue Situationen einzustellen oder auch Schwierigkeiten damit haben, Grenzen zu erkennen, auch die eigenen, und oft auch so als Tyrannen bezeichnet werden. Das sind diese Kinder, von denen gesagt wird, die nerven einfach komplett, die sind immer super laut, total tyrannisch und Störefriede. Und das ist oft so, dass die einfach ihre Grenzen versuchen abzustecken, was bis jetzt einfach nicht möglich war, weil es zu einer wahnsinnigen Grenzüberschreitung bei der Geburt gekommen ist. Und das kann sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen, wenn es unbehandelt bleibt. Und zum Erwachsenenalter und Kaiserschnittentbindungssymptomen, wenn ich das so nennen kann, möchte ich jetzt noch was sagen. Im Erwachsenenalter kann es zu Bindungsstörungen kommen, in jeglichen Beziehungskonstellationen. Es kann auch zu Retraumatisierungen kommen, wenn jemand den Raum, in dem sich die Person befindet, schnell oder hastig betritt. Ich hatte eine Patientin, die hatte Probleme, im Fahrstuhl zu fahren, wenn jemand zugestiegen ist. Sie konnte das nicht ertragen, wenn jemand in den Fahrstuhl reingekommen ist. Und das hatte auch mit der Kaiserschnittentbindung zu tun, weil der Fahrstuhl sozusagen ihr Raum war und jemand in ihren Raum eingedrungen ist. Und da hatte sie einfach totale Panik und das war wirklich schlimm für sie. Und die Behandlung hat ihr wirklich gut helfen können. Einige Personen, die per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, haben ein ungutes Gefühl, wenn sie umarmt werden oder wenn sie hochgehoben werden. Das ist auch bei Kindern oft noch der Fall, dass sie einfach nicht hochgehoben werden wollen und ihnen es so wahnsinnig unangenehm ist. Und das kann sich auch bis ins Erwachsenenalter ziehen. Und was ich auch immer mal wieder höre, ist, dass Erwachsene das Gefühl haben, sich nicht konzentrieren zu können, weil sie ständig das Gefühl haben, unterbrochen worden zu sein. Und das war ja bei der Kaiserschnittentbindung auf jeden Fall der Fall. Ja, anhand der erwähnten Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter finde ich es sehr gut zu verstehen, wie wichtig eine therapeutische Intervention nach dem Kaiserschnitt ist, und zwar für die Mutter und auch fürs Kind. Die osteopathische Behandlung für die Mutter ist ja natürlich genauso wichtig, denn da geht es um eine Narbenbehandlung, aber auch um Behandlungen von eventuellen inneren Verwachsungen, die durch die Kaiserschnittnarbe entstehen könnten. Und auch bei der Mutter geht es um eine Behandlung des Schocks in jedem Fall. Und das ist osteopathisch auch gut möglich. Also die körperliche Behandlung und in vielen Fällen auch die psychische Unterstützung finde ich enorm wichtig, denn Mütter fühlen sich auch oft als Versagerinnen. Sie sagen oft, sie fühlen sich schwach und haben das nicht richtig geschafft, das Kind vernünftig auf die Welt zu bringen. Die haben oft ein schlechtes Gewissen ihrem Kind gegenüber oder sogar dem Partner oder der Partnerin gegenüber. Und ich finde, gesprächstherapeutische Sitzungen oder, was ich auch finde, was toll ist für Frauen, die eventuell darüber nicht reden möchten oder gar nicht darüber sprechen möchten, ist die Form der Leibtherapie. Und darüber könnt ihr euch gerne auf unserer Webseite informieren. Wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes. Ja, abschließend möchte ich sagen, dass ein Kaiserschnitt in jedem Fall starke Auswirkungen auf die Mutter und das Kind haben kann, die therapeutisch aber sehr gut begleitet werden können. Und es ist aus meiner Sicht wichtig, dass bedachter mit der Entscheidung umgegangen wird, einen Kaiserschnitt durchzuführen. Aber es ist mir auch absolut bewusst, dass ein Kaiserschnitt manchmal die sicherste und auch einzige Lösung ist, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ja, und jetzt möchte ich erstmal an Melanie überleiten.
Ja, dann fange ich gerne mal an. Also wie eine Geburt per Kaiserschnitt erlebt wird, ist ganz individuell. Es gibt Frauen, die trotzdem eine schöne Geburtserfahrung haben und die auch im Nachhinein damit total im Frieden sind. Wenn allerdings die Geburt per Kaiserschnitt oder die Art und Weise, wie er durchgeführt wurde, als traumatisch erlebt wurde, ist eine therapeutische Begleitung aus meiner Sicht auf jeden Fall sinnvoll. Die Geburt per Kaiserschnitt kann als tiefer Einschnitt empfunden werden, also sowohl körperlich als auch psychisch. Und das wichtigste homöopathische Arzneimittel bei allen Schnittverletzungen, ob sie jetzt nur auf der körperlichen Ebene sind oder eben ob sie auch psychische Auswirkungen haben, und eben vor allen Dingen bei Kaiserschnittgeburten, ist Staphysacria, das Stephanskraut bzw. der Rittersporn. Menschen, die Staphysacria brauchen, haben in ihrer Vergangenheit oft Grenzüberschreitungen erlebt. Das hat Sina vorhin schon angedeutet. Da geht es um sexualisierte Gewalt, da geht es um Misshandlungen in der Kindheit, um autoritäre Erziehung. Und was typisch für Staphysacria ist, die sind sprachlos. Sie können nichts mehr sagen in dieser Situation, die erstarren richtig, wenn ihre Grenzen überschritten werden, selbst wenn das auf brutale Art und Weise passiert. Und die erscheinen dann wie gelähmt und sind nicht in der Lage, sich zu wehren. Sie werden deshalb sehr leicht Opfer von Demütigungen und Übergriffen. Und die zentralen Themen in der Staphysacria-Leidensgeschichte sind leichte Unterdrückbarkeit und große Schwierigkeiten, sich gegen die Aggressionen ihrer Umwelt zur Wehr zu setzen. Das mit dem Erstarren habe ich schon gesagt, und was dann aber eben auch noch passiert, sie zittern vor Empörung, also sie zittern auch vor Wut. Und sie reagieren dann, indem sie autoaggressiv sind, das heißt, dass die Aggressionen gegen sich selbst gerichtet werden und eben nicht gegen die auslösende Person. Staphysacria fühlt sich schutzlos, die fühlen sich verletzt, gedemütigt, ganz wichtiges Symptom. Sie haben das Gefühl, als ob alle zu ihr grob sind. Sie fühlen sich machtlos und sie haben das Gefühl, sie sind abgeschnitten vom eigenen Leben. Also auch wieder das Thema Schnitt. Wenn ihnen etwas Schlimmes passiert, dann entrüsten sie sich zutiefst. Aber statt zu explodieren, implodieren sie und sind innerlich in höchstem Maße erregt. Da kommt dann eben dieses starke Zittern vor Wut zum Beispiel. Und was dann passiert, dass diese unterdrückte Wut, die sie nicht rauslassen können, und diese Empörung ihre Lebenskraft destabilisieren. Und da kommt dann das Thema von Staphysacria, dem Rittersporn, zum Tragen, nämlich die Entrüstung. Also Staphysacria entrüstet sich sehr stark. Das heißt, der Rittersporn, also der Ritter, legt die Rüstung ab und ist damit stark verwundbar. Nach einer Kaiserschnittgeburt wird Staphysacria vor allem dann benötigt, wenn die Frau diesen Eingriff eigentlich nicht wollte. Und wenn sie sich missachtet fühlt und nicht respektiert fühlt, auch nicht in ihren Wünschen und in ihren Anliegen. Staphysacria ist auch ein sehr wichtiges Mittel für die Folgen eines Dammschnittes zur Geburtserleichterung. Vor allen Dingen, wenn es völlig unvorbereitet und unkommuniziert passiert, wenn ihr also nicht Bescheid gesagt wurde und das einfach passiert und sie in dem Moment nicht entscheiden kann, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und für Staphysacria ist es so, dass dieser Schnitt in hilfloser Lage am Höhepunkt eines Geburtsgeschehens passiert. Und sie konnte sich einfach nicht dagegen wehren. Und dieser Vorgang, der wird dann von ihr als niederträchtig und heimtückisch empfunden. Und es ist für sie die schärfste Form der Demütigung. Denn der Höhepunkt der Geburt ähnelt auch dem sexuellen Höhepunkt, dem Orgasmus, sehr. Und genau in diesem Moment wird sie verletzt. Und es kann sein, dass Menschen, die Staphysacria brauchen und die ja in ihrer Geschichte schon diese starke Grenzverletzung auch teilweise in sexueller Hinsicht erlebt haben, da nochmal sehr stark getriggert werden und retraumatisiert werden. Und Staphysacria hadert sehr mit dieser Verletzung. Und als Folge der stillen Entrüstung, weil sie kann es ja nicht äußern, heilt dann die Wunde nicht und bereitet ihr Schmerzen, oft auch monatelang. Und die Schmerzen erinnern sie auch immer wieder an die emotionalen Schmerzen. Und sie denkt sehr oft, wie konnten sie nur? Was sehr typisch ist für Staphysacria, die träumen auch von Schnittverletzungen, die träumen von Wehrlosigkeit, davon sich zu schneiden und auch davon, dass Körperteile von ihr abgeschnitten werden. Beim Kind, also das per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, kann die Kaiserschnittgeburt dazu führen, dass es schon von Geburt an das Gefühl hat, dass sie ihren Raum nicht für sich beanspruchen dürfen. Das hat Sina vorhin auch schon gesagt. Also, dass in ihren Raum eingedrungen werden darf. Und das passiert vor allem, wenn das Baby die Geburt nicht initiiert hat, also wenn eben nicht abgewartet wurde, bis die Wehen losgehen. Und das ist dann eben auch die erste Erfahrung im Leben, dass sie gegen ihren Willen auf die Welt geholt worden sind. Also die fremden Hände berühren das Kind mit einem sehr festen Griff und dadurch ist das Baby total im Schock. Und diese Macht und diese Wehrlosigkeit, die durch diese Erfahrung entstehen, verankern sich sehr tief und begleiten sie einfach sehr, sehr lange. Die Kinder sind in der weiteren Entwicklung sehr lieb, sehr angepasst und sehr nachgiebig. Also die Kinder, die Staphylsacria brauchen. Zurechtweisung und Tadel sind absolut unerträglich. Also die wollen einfach, dass sie immer ganz artig sind. Diese Wehrlosigkeit, die die Kinder haben, die zeigen sich auch an den Zähnen. Die Zähne, die sind ja auch ein Zeichen für unsere Wehrhaftigkeit und ein Organ, mit dem wir uns gut wehren können. Die sind bei Staphylsacria-Kindern schon sehr stark belastet. Das heißt, dass die Zähne schon sehr früh kariös wegbröckeln. Es mangelt ihnen an einem festen Biss, also sowohl physisch, körperlich als eben auch psychisch. Und für Staphylsacria-Menschen ist es ein absolutes Zeichen der Gesundwerdung, wenn endlich die Wut sein darf. Und dann kann diese auch sehr, sehr heftig werden. Also wenn einem Menschen Staphylsacria gegeben wird, zu dem das passt, dann kann es sein, dass auf einmal die Dinge durch die Wohnung fliegen oder an die Wand gedonnert werden und dass es erstmal sehr, sehr heftig wird. Und bei erwachsenen Menschen ist es dann eben oft so, dass sie sich aus einer sehr langjährigen Beziehung verabschieden, die ihnen einfach nicht mehr gut getan hat, wo vielleicht sogar Gewalt geherrscht hat. Also Staphylsacria gibt die Kraft, sich aus so etwas zu befreien. Also Staphylsacria zieht die Rüstung wieder an und ist damit eben wieder wehrhaft und kann sich auch dann gut zur Wehr setzen. Wenn die Mutter nach einer Kaiserschnittgeburt Staphylsacria einnimmt, dann tut das auch immer dem Kind gut und kann es sehr, sehr gut unterstützen. Vorausgesetzt, die Mutter hat sich für das Stillen entschieden, dann bekommt das Baby das Staphylsacria über die Muttermilch. Und wenn sich die Mutter gegen das Stillen entschieden hat, dann sollte das Baby das Mittel einfach so bekommen. Für eine gute Wundheilung der Narbe nach einem Kaiserschnitt kann Staphylsacria auch gegeben werden, wenn die typischen psychischen Staphylsacria-Symptome nicht vorhanden sind. Also Staphylsacria hilft in jedem Fall bei der Wundheilung. Was ich noch dazu empfehlen kann, ist die Schüsslersalzsalbe Nummer 1. Das ist Calcium Floratum. Damit sollte die Narbe zweimal täglich behandelt werden. Und Calcium Floratum macht das Gewebe wieder elastisch. Ja, dann gibt es auch noch andere homöopathische Arzneimittel, die nach einer Kaiserschnittgeburt für das Neugeborene angezeigt sein können. Dabei kommt es ganz darauf an, wie sich das Neugeborene verhält. Ein wichtiges Mittel für die Behandlung des Neugeborenen nach der Kaiserschnittgeburt ist Opium, der Saft des Schlafmonds. Und das ist eines der wichtigsten Mittel für die Folgen von Narkose und eben auch Narkose unter der Geburt. Es ist aber eben auch eines der allerwichtigsten Mittel für die Folgen von Schreck und Schock. Das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Sina hat es ja vorhin schon gesagt, dass vom Schnitt bis hin zum Herausholen des Babys weniger als eine Minute vergeht. Das heißt, innerhalb einer Minute wird das Kind aus diesem warmen, sicheren und geräuschgedämpften Raum in eine helle, laute Umgebung von jemandem Fremden geholt. Und das ist für das Baby in jedem Fall ein Schock. Und das Neugeborene, das Opium als homöopathisches Mittel braucht, ist vor allem sehr reaktionsarm, schlaff und extrem schläfrig. Das ist ein ganz wichtiges Opiumsymptom. Es schläft beim Stillen immer wieder an der Brust ein und kann nur sehr schwer geweckt werden. Und Opium kann in dem Fall dem Kind das Ankommen auf der Welt sehr erleichtern. Ja, dann sage ich jetzt was zur homöopathischen Kaiserschnittprophylaxe. Und da habe ich zwei Mittel, die ich euch gerne vorstellen möchte. Das erste ist Pulsatilla vulgaris oder eben kurz Pulsatilla, die Küchenschelle. Die haben wir ja vorhin in der Einleitung schon mal kurz angesprochen. Pulsatilla kann zur Geburtsvorbereitung innerhalb von 24 Stunden vor der Geburt alle 4 bis 8 Stunden eingenommen werden. Denn Pulsatilla hat sich sehr bewährt, um Babys, die zum Beispiel in Beckenendlage im Mutterleib liegen, dazu zu bewegen, sich in die Schädellage zu bewegen und so eventuell den Kaiserschnitt zu verhindern. Pulsatilla ist auch ein sehr wichtiges Mittel für unter der Geburt, vor allen Dingen, wenn die Geburt sehr schwierig ist und die Frau während der Geburt schwach wird. Wenn die Wehen schwach sind oder die Wehen sogar Ohnmacht auslösen und die Frau während der Wehen erschöpft und schläfrig ist. Bei Pulsatilla geht die Geburt langsam voran und es ist auch ein wichtiges Mittel, wenn das Kind unter den schwachen Wehen ständig seine Lage verändert. Wenn die Wehen das Kind ansteigend gegen den Magen drücken und der Gebärenden infolgedessen übel ist und sie sich übergeben muss, kann Pulsatilla sehr gut helfen. Es kann passieren, dass die Mutter sehr krampfhafte und quälende Wehen hat oder die Wehen wirkungslos sind oder die Wehen unregelmäßig sind und sehr schmerzhaft. Dann kann Pulsatilla auch sehr gut den Geburtsprozess unterstützen. Die psychischen Pulsatilla-Symptome unter der Geburt sind Weinen bei den Wehen. Das ist sowieso sehr typisch für Pulsatilla. Die weinen sehr, sehr viel, auch aus geringem Anlass. Es kann sich Schwermut und Traurigkeit bei den Wehen einstellen. Und Pulsatilla kann die Angst entwickeln, alleingelassen zu werden und das Gefühl, verlassen zu sein. Was Pulsatilla sehr hilft, ist Trost. Also bei Pulsatilla ist wirklich alles besser, wenn sie getröstet wird und wenn sich jemand um sie kümmert. Und woran man Pulsatilla auch gut erkennen kann, ist, dass sie eine absolute Durstlosigkeit haben und dass es ihnen in geschlossenen Räumen, also wenn das Fenster geschlossen ist, deutlich schlechter geht, vor allen Dingen, wenn die Luft zu stickig wird und wenn das Fenster geöffnet wird und endlich frische Luft reinkommt, dann geht es Pulsatilla besser. Um Pulsatilla zu verstehen, müssen wir uns erst einmal mit unserer eigenen Abhängigkeit und Bedürftigkeit verbinden. Pulsatilla ist absolut in der Lage, ihre Bedürftigkeit zu zeigen und das ist auch ihr großes Potenzial. Das Problem ist die Abhängigkeit, die entsteht und Pulsatilla denkt, dass sie es alleine nicht schafft. Und deswegen lässt sie sich sehr leicht bevormunden, schon in der Schwangerschaft. Also sie lässt ständig CTGs und Ultraschall über sich ergehen, bis hin zur Fruchtblasenspiegelung. Und dabei platzt auch nicht selten die Fruchtblase und sie kommt dann zu früh in die Klinik für die künstliche Wehenanregung, was oft mit Betäubung und mit langen, quälenden Geburten einhergeht. Die führen dann oft zu Zangen- oder Sauglockengeburten und eben auch zu Kaiserschnitten. Und was Pulsatilla, also dieses homöopathische Mittel, kann, es erinnert das Gewebe daran, elastisch zu sein und nachzugeben und den Muttermund weich zu machen. Das Mittel Pulsatilla kann dabei helfen, dass die Frau sich die Geburt zutraut, dass sie sich nicht vom Personal abhängig macht, sondern in ihre Eigenverantwortung geht und damit ganz in ihre Kraft und in ihre Hingabefähigkeit. Das zweite homöopathische Arzneimittel zur Kaiserschnittprophylaxe, das ich euch gerne vorstellen möchte, ist Caulophyllum talictroides oder kurz Caulophyllum. Das ist der blaue Kohosch bzw. der blaue Hahnenfuß. Das ist die Geburtspflanze der nordostamerikanischen Ureinwohnerinnen und das kann ebenfalls wie Pulsatilla die Lage des Babys im Mutterleib beeinflussen, also bei Querlage, bei Beckenendlage und so weiter. Bei Wehenschwäche im Verlauf der Eröffnungsperiode und oder Austreibungsperiode kann Caulophyllum die Wehen sehr positiv beeinflussen. Caulophyllum ist ein sehr bewährtes Mittel, wenn die Wehen quälend und unergiebig sind. Wenn die Geburt sich verzögert und wenn alles als sehr schwer und schwierig empfunden wird. Die Wehen bei Caulophyllum sind außerdem extrem und rasch erschöpfend. Es ist auch ein sehr gutes Mittel, wenn sich der Muttermund trotz Wehentätigkeit nicht erweitert und wenn der Muttermund spastisch kontrahiert. Die Frau empfindet den Schmerz als nadelartig, als ob eine Nadel den Gebärmutterhals hochgeschoben wird. Das ist ein typisches Caulophyllum-Symptom. Und die Frau, die sieht sehr blass und sehr elend aus. Sie wirft den Kopf im Sitzen nach hinten, stemmt dann die Fäuste in den Rücken und verbiegt den Rücken nach hinten, um die Schmerzen irgendwie erträglich zu machen. Und was auch typisch ist für Caulophyllum, die schaudern nach jeder Wehe. Durch die Schmerzen verspannt sich ihr ganzer Körper, was dann zur Schwäche führt. Und diese Schwäche führt dann zum Rückgang der Wehen. Es kommt zu Zittern und zu zittriger Schwäche durch die starke Erschöpfung. Und wozu es auch kommen kann, ist zu einer Fiebrigkeit. Und diese ist begleitet von einem großen Durst. Caulophyllum ist sowieso eine sehr durstige Arznei. Caulophyllum ist auch ein wichtiges Mittel zur Wehenanregung, wenn das Fruchtwasser schon abgegangen ist, aber danach keine Wehe folgt. Psychische Symptome von Caulophyllum sind nicht weiter bekannt, aber die körperlichen Symptome weisen eigentlich ganz gut den Weg. Caulophyllum hat einen großen Einfluss auf die Wehentätigkeit und kann der Frau unter der Geburt dabei helfen, die Wehen kraftvoll und ergiebig werden zu lassen. Die Schmerzen können mit Caulophyllum erträglich werden und die Frau kann aus ihrer Kraft heraus ganz ohne Kaiserschnitt ihr Kind auf die Welt bringen. Ja, das waren die homöopathischen Arzneimittel, die ich euch gerne vorstellen wollte. Also sowohl die Behandlung nach einem Kaiserschnitt, aber eben auch, und das war mir ganz wichtig, die homöopathischen Mittel oder einige davon, die zur Prophylaxe eingenommen werden können. Und ich finde es ganz wichtig, das zu wissen, damit eventuell schon vor der Geburt eine Behandlung stattfinden kann, die dann die Weichen für eine natürliche Geburt stellen können. Aber es gibt natürlich Kaiserschnitte, die medizinisch notwendig sind und die gemacht werden müssen, damit das Kind gesund auf die Welt kommen kann, damit die Mutter gesund ist. Und das ist natürlich wichtig und hat genau seine Berechtigung. Und wir finden es aber sehr, sehr wichtig zu sagen, und das zeigt auch unsere Erfahrung, dass eine Behandlung danach auf jeden Fall therapeutisch sinnvoll ist.
Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und finden es sehr schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns folgt auf einer der unterschiedlichen Podcast-Plattformen, je nachdem, auf welcher ihr uns hört, und auch darüber, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt. Denn das führt dazu, dass noch mehr Leute unseren Podcast finden können und uns zuhören können. Und das fänden wir wirklich richtig schön. In diesem Sinne verabschieden wir uns aus der heutigen Folge und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe für euch.
Alles Liebe. Tschüss. Das war unser Podcast Wunderheilung und Zuckerkugel. Es freut uns, dass du dabei warst.
Mehr Informationen zu uns und unserer Arbeit findest du auf www.praxis-serret.de.